Eldoradio Podcast.
Utopian Nights, Nacht der Utopien.
Okay, und neben mir habe ich jetzt Lisa Hüttemeister.
Hallo.
Hallo Lisa, moin. Wir haben, du hast uns jetzt einen Beitrag zu unserem Thema mitgebracht, ja, das Buch Krieg der Welten. Magst du uns so ein bisschen was darüber erzählen?
Genau, also der Krieg der Welten ist ein Buch von Herbert George Wells, das im Jahre 1898 veröffentlicht wurde und es ist ein Science-Fiction-Buch. Aber es ist wahrscheinlich den Hörern auch schon relativ bekannt. Es wurde verfilmt, zum Beispiel in der Steven Spielberg mit Tom Cruise.
Mhm. Ah ja, klar.
Es wurde...
In 2005, richtig?
Genau, 2005.
Ja, genau, ich erinnere mich. Die Plakate überall. Ja, also das ist ja ein Buch, was recht früh geschrieben wurde. In 1898, wenn man sich das mal vorstellt. So ein Science-Fiction-Buch, was so eine Zukunftsvision praktisch darstellt, dass die Erde angegriffen wird. Magst du uns mal so ein bisschen was über den Plot erzählen, ohne jetzt vielleicht zu viele Details zu verraten?
Also zunächst gibt der Autor eine relativ wissenschaftliche Beschreibung vom Mars und erklärt eben, dass die Marsianer wenig Ressourcen auf ihrem Planeten haben. Und dass sie deshalb auch expandieren wollen. Mhm. Ja, und da landen eben die Marsianer auf der Erde, um sie zu erobern und greifen mit ihrer relativ unbekannten und neuartigen Technologie die Menschen an, zum Beispiel mit Hitzestrahlen oder in ihren Tripods. Das sind dreibeinige Kampfmaschinen, die man aber auch schon aus Filmen und Fernsehen kennt. Mhm. Ja, und die Menschen denken zunächst, sie seien überlegen. Es stellt sich aber relativ schnell heraus, dass sie es nicht sind.
Mhm. Ja, diese Tripods und Hitzestrahlen, die du ansprichst, das ist ja praktisch jetzt, kann man sagen, der Vater der Vorstellung von Science Fiction und von Alien-Technologie, ne? Weil im Grunde alles, was dann später kam, so wie Star Trek, so wie Star Wars und auch zum Beispiel Spieleentwickler wie Blizzard mit StarCraft 2, die kopieren ja praktisch den Tripod auch als Design praktisch komplett aus dem Buch. Und auch diese Vorstellung von Hitzestrahlen, die dann gebündelt werden durch Edelstahl, durch Parabolspiegel, überhaupt von Lasern, die dann praktisch als gebündeltes Licht oder gebündelte Hitze als Waffe benutzt werden. Das ist ja praktisch dann diese Vorstellung, die dann Herbert George Wells ja, wie man sagt, dann begründet hat. Ne?
Genau.
Das ist ja sehr innovativ auch in diesem Jahr gewesen.
Eben, also vor allem ist es halt ein relativ früher Science-Fiction-Roman und schon ziemlich zukunftsweisend.
Mhm. Ja, also ich habe auch schon das Gefühl, dass diese Vision, das merkt man ja auch dadurch, dass der Film erst 2005 kam und das ist ja schon eine immense Zeit, die dazwischen lag. Ne? Und der Film, der ist, ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber allein diese Zukunftsvision von dem Angriff auf die Erde, die findet ja heute Einklang und wird ja heute in vielen Alien-Filmen auch dann so dargestellt, ne? in dieser Form.
Ja, genau. Also es ist auch interessant, dass es relativ unwichtig ist, wo es stattfindet auf der Welt. Also das Buch spielt eigentlich im viktorianischen England, aber die Filme spielen eben in den USA.
Natürlich, wegen Hollywood,
eben. Ist klar. Und es gibt aber auch viele andere Verfilmungen, sagen wir es so, in denen diese Idee von Krieg der Welten verwendet wird. Zum Beispiel eben auch in einer ziemlich bekannten Serie, den Simpsons.
Okay.
Die haben zum Beispiel auch eine Halloween-Folge, sehr bekannt. Mhm. Und da parodieren sie eben auch den Krieg der Welten. Also es ist ein sehr, sehr bekanntes Thema.
Ja, klar, ja, weil es mittlerweile bestimmt auch zum Klischee geworden ist. Aliens, die dann die Erde angreifen,
genau. Die
wahrscheinlich dann auch durch zum Beispiel durch Mars Attacks, was mir jetzt einfällt. Mars Attacks ist ja zum Beispiel auch praktisch eine Parodie genau darauf, das Buch, nicht wahr?
Ja, genau. Also es ist auch, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Lösung, die sie finden für die Marsmenschen, ist schon interessant.
Mhm.
Also auch für Leute, die den Film vielleicht nicht kennen.
Ja, klar. Ja, natürlich. Also diese Vorstellung, dass dann Aliens wirklich diese überlegenen Waffen haben, Schilde und auch eigentlich Technologie, die uns unzugänglich ist und dass die Menschen dann eben mit der ganzen Armee und Streitkraft, die die haben, dann wenig ausrichten. Wie gesagt, das ist zum Klischee geworden mittlerweile. Das kennt auch jeder. Auch die Vorstellung, die in jedem Film, dass praktisch irgendwelche Laserwaffen eingesetzt werden. Ne? Es ist schon sehr interessant, dass genau dieses Buch das praktisch ausgelöst hat. Ne?
Ja, was aber auch ein sehr interessanter Aspekt ist, ist, dass die Menschen, bevor sie eben in Kontakt treten mit Aliens, eben basierend auf dem Krieg der Welten, dass sie meistens davon ausgehen, dass sie überlegen sind. Mhm. Und dass sie meistens davon ausgehen, dass wenn jemand von außen kommt, dass der denen gar nichts Böses will. Mhm.
Ja, klar.
Und eben diese Naivität spielt auch ein bisschen damit rein.
Zum Beispiel hat man auch bei Independence Day ja diese Stereotyp der Hippies, die praktisch dann Transparente hochhalten mit Aliens willkommen und dann praktisch auch von Aliens als Erste getötet werden. Ja. Und dann hat man den Stereotypen des Generals, der praktisch sehr, sehr zielstrebig ist und sagt, so, wir machen die jetzt platt mit unseren Waffen, wir haben eine Armada, wir haben hier Flugzeuge und so weiter. Und dann er kläglich scheitert, wie man dann auch sieht. Und dann schließlich es an den Wissenschaftlern liegt, sich dann zu überlegen, wie die Aliens dann wirklich bekämpft werden können, ne? Weil mit konventionellen Mitteln das ja nicht möglich ist. Ne?
Eben, vor allem, weil die in ihrer Technologie einfach viel weiter sind. Also, wie es auch in dem Buch beschrieben wird, was ich auch gleich noch in der Stelle erzählen werde, über die Technologie der Aliens.
Mhm. Ja, super. Okay, und diese Stelle, die du uns dann gleich vorliest, kannst du uns so ein bisschen einleiten, wo wir uns da im Buch befinden?
Also, der Protagonist hat jetzt bemerkt, also hat dabei zugesehen, wie ein Zylinder auf die Erde gefallen ist. Und dieser kommt eben vom Mars.
Mhm.
Und die ganze Stadt und die Umgebung sind eben in heller Aufregung und wollen eben alle sehen, was in diesem Zylinder drin ist, weil eben Geräusche da rauskommen.
Ja.
Und jetzt ist er quasi auf dem Weg dahin. Und ja.
Und was dann passiert, das hören wir ja.
Genau.
Mhm. Gut. Kannst du uns vielleicht auch schon sagen, was im ganzen Buch so für utopische Elemente zu finden sind? Denn ich meine, es ist ja dann so, das ist ja eher so Science-Fiction-Bereich, was wir da haben. Aber es wird ja dann so präsentiert, dass die Aliens praktisch, die Marsianer, eine koexistierende Gesellschaft mit den Menschen ja auf ihrem Planeten haben. Wird in dem Buch jetzt näher auf diese Gesellschaft eingegangen und vielleicht die Gesellschaftsstrukturen auch offenbart und besprochen? Oder konzentriert sich der Autor dann wirklich auf den Angriff und auf praktisch die Umsetzung dann der Verteidigung der Erde?
Also ja, also im Großen und Ganzen wird nicht sehr viel über deren Gesellschaftsstrukturen bekannt, aber eben über die Marsmenschen selbst, also dass sie wohl kommunizieren, wie sie sich ernähren, wie sie sich vermehren und solche Details werden halt bekannt im Laufe des Buches, aber eben leider nicht über die Gesellschaftsstrukturen, da man ja auch nicht mit den Marsianern kommunizieren kann.
Mhm. Ja, klar, die Kommunikation mit den Marsianern, die findet ja, so wie ich den Film jetzt in Erinnerung habe, sehr einseitig da, dass die Marsianer dann auch nicht antworten, richtig?
Ja, also die erste Kommunikation, die versucht wird, ist von einer Gruppe mit einer weißen Flagge, die die diesen Zylinder erreichen will. Was mit ihnen passiert, ist nicht schön.
Natürlich, ja.
Also Kommunikation ist mit ihnen nicht möglich.
Mhm. Ja. Klar, natürlich. Das kann man sich dann auch vorstellen, dass eine weiße Flagge wahrscheinlich für die Marsianer dann auch nichts bedeutet.
Genau.
Natürlich, ja. Und ja, sag mal, wie findest du das jetzt so im Nachhinein? Ich meine, wenn man sich jetzt ein Buch anschaut, man sucht sich das aus, man hat jetzt den Autor, man weiß, aus welchem Jahr das Buch stammt, man sieht das Cover, man hat auch schon mal Vorabinformationen über den Plot, über die Abhandlung, aber so den Schreibstil und so die, überhaupt wie das auf den Leser wirkt, das kann man ja vorher gar nicht sagen. Jetzt so im Nachhinein, wenn du das Buch gelesen hast, wie kannst du das so, kannst du sagen, wie das auf dich gewirkt hat, ob du es vielleicht empfehlen würdest oder ob du sagen würdest, ja, das war jetzt ein Buch, das habe ich jetzt gelesen, der Plot ist ganz interessant, aber ja, der Autor, den würde ich jetzt nicht jedem empfehlen.
Ja, also ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Ich meine, die Geschichte ist, wie gesagt, relativ bekannt, deswegen war es jetzt auch keine große Überraschung, aber es ist halt sehr interessant, wie gut der Herbert George Wells das auf den Punkt bringt. Also wie gut er eben beschreibt und wie er diese Panik, die Menschen haben, rüberbringt. Mhm. Wie er halt die Veränderung in der Welt so detailliert beschreiben kann.
Ja, auch ganz interessant, mal zum Stichwort Panik, wo wir uns jetzt schon im Radio befinden. Zum Krieg der Welten, da weißt du ja bestimmt auch Näheres, da du dich damit beschäftigt hast, die Radiosendung aus dem Jahr, welches war das?
1938.
Ja, 38, ja.
Ja, also da hat Orson Welles den Krieg der Welten umgeschrieben, Buch Krieg der Welten umgeschrieben, okay, und als Hörspiel verfasst. Und er hat es an Halloween 1938 in den USA ausstrahlen lassen. Und damals gab es halt eine neue Art der Einspielung, nämlich dass es vorher aufgenommen wurde und dann mit Musik unterlegt wurde, sodass der Zuhörer...
Und auch Geräuschen.
Genau, und auch Geräuschen, sodass der Zuhörer damals wirklich dachte, dass es eine aktuelle Berichterstattung ist. Also sehr für die damalige Zeit unvorstellbar.
Bestimmt auch sehr fortschrittlich von den Effekten her, von den Soundeffekten, was sie da produziert haben.
Ne? Ja.
Ja, also es ist interessant. Wir können das jetzt natürlich im Nachhinein nur aus Berichten widerspiegeln, aber es gab wohl sehr viele Berichte, dass dort wirklich einige Leute, die auch nicht gemerkt haben, dass es eine praktisch eine Fiktion ist, dann wirklich dachten, dass irgendwer angegriffen wird von Außerirdischen und dann wirklich in Panik verfallen sind. Ne?
Genau, also die haben auch bei der Vertonung, wie gesagt, das Hörspiel umgeschrieben, sodass sie aktuelle Orte aus den USA benutzt haben, wo eben gerade ein Zylinder runtergekommen ist, sodass wirklich wahrscheinlich Panik geherrscht hat.
Klar, natürlich können wir das nicht sagen, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn die Menschen das halt vorher nicht so als, ja, so ein Live-Hörspiel dann kannten, dass sie dann auch bestimmt auch überrascht waren über diese Effekte und über die Darstellung. Also sehr, sehr interessant für diese Zeit, weil, wie gesagt, das Buch auch sehr früh war und 1938 gab es ja auch nicht so eine Mediengewalt wie heute und dann war man natürlich schon sehr beeindruckt, wenn es dann fortschrittlich aufgenommen wurde, ne?
Genau. Ja.
Okay, Lisa, vielen Dank. Dann hören wir mal gleich rein in diese Stelle und ich bedanke mich schon mal jetzt.
Ja, alles klar. Vielen Dank auch.
Als ich auf die Weide zurückkehrte, ging die Sonne gerade unter. Zerstreute Gruppen Neugieriger eilten aus der Richtung von Woking heran und einige Leute kehrten zurück. Die Menge um die Grube war angewachsen und hob sich schwarz vor dem Zitronengelb des Himmels ab. Es waren ungefähr 200 Personen, einige laute Stimmen waren zu hören und eine Art Kampf schien bei der Grube entbrannt zu haben. Die seltsamsten Vorstellungen kreuzten sich in meinem Kopf. Als ich mich näherte, hörte ich Stans Stimme.
»Zurück, zurück!«
Ein Junge kam auf mich zugelaufen. »Es bewegt sich!« rief er mir im Vorübereilen zu. »Es dreht sich und dreht sich auf! Das gefällt mir nicht, da gehe ich lieber nach Hause!« Ich kam näher zur Menge heran. Es mochten tatsächlich 200 bis 300 Leute sein, die sich gegenseitig pufften und stießen. Jeder versuchte, sich fortzuschieben und die anderen zurückzudrängen. Die wenigen Damen, die zugegen waren, blieben dabei nicht am wenigsten zurück.
»Er ist in die Grube gefallen«, rief einer.
»Zurück«,
schrien andere. Der Haufen schwankte ein wenig und ich arbeitete mich mit den Ellbogen durch. Alle schienen in höchster Aufregung zu sein. Aus der Grube heraus hörte man ein eigentümlich summendes Geräusch.
»Ich bitte Sie«, rief Ogilvy. »Helfen Sie mir, diese Narren zurückzudrängen. Wir wissen ja noch nicht, was in diesem verwünschten Ding steckt.«
Ich sah einen jungen Mann. Ich glaube, es war ein Kommis aus Woking, auf dem Zylinder stehen und sich bemühen, wieder aus dem Krater herauszukriechen. Die Menge hatte ihn hineingestoßen. Der Schlussteil des Zylinders wurde von innen heraus aufgeschraubt. Schon waren beinahe 2 Fuß der glänzenden Schraube sichtbar. Jemand stieß mich unversehens von rückwärts, und ich entging nur mit genauer Not der Gefahr, auf das Schraubenende zu stürzen. Ich wandte mich um und in diesem Augenblick muss die Schraube herausgekommen sein. Der Deckel des Zylinders schlug mit Dröhnen auf den Kieselboden auf. Ich stieß meine Ellbogen gegen jemand hinter mir und wandte mich wieder dem Koloss zu. Einen Augenblick lang schien die kreisrunde Öffnung völlig schwarz. Der Glanz der sinkenden Sonne blendete meine Augen. Ich glaube, jeder erwartete, einen Menschen auftauchen zu sehen. Wahrscheinlich ein wenig von uns irdischen Menschen unterschieden, aber im Wesentlichen doch einen Menschen. Ich jedenfalls erwartete es. Aber als ich genauer hinblickte, bemerkte ich plötzlich, wie sich im Schatten etwas bewegte, grau in wellenförmigen Bewegungen, eines über dem anderen. Und dann sah ich 2 glühende Scheiben, wie Augen. Dann löste sich etwas, das einer kleinen grauen Schlange glich, etwa in der Stärke eines Spazierstockes, aus der sich windenden Masse los und schlängelte sich in der Luft gegen mich. Und dann ein zweites. Mich fröstelte es plötzlich. Hinter mir hörte ich eine Frau laut kreischen. Ich drehte mich halb um, meine Blicke unverwandt auf den Zylinder geheftet, aus dem immer neue Fühler sich herauswandten. Dann begann ich, mir einen Weg vom Rand der Grube zurückzubahnen. Ich sah, wie sich das Erstaunen in den Gesichtern der Leute in Entsetzen verwandelte. Von allen Seiten hörte ich wilde Schreie und Ausrufe. Ein allgemeines Zurückdrängen begann. Ich sah, wie der Kommis sich noch immer abmühte, aus der Grube herauszukommen. Dann sah ich mich allein und bemerkte, wie die Leute auf der anderen Seite der Grube flüchteten, unter ihnen Mr. Stent. Ich wandte mich wieder dem Zylinder zu und ein unbändiger Schrecken ergriff mich. Wie versteinert stand ich da und starrte. Ein großer, grauer und gedrungener Körper, ungefähr von der Größe eines Bären, erhob sich langsam und schwerfällig aus dem Zylinder. Als er sich aufrichtete und vom Licht beschienen wurde, glitzerte er wie nasses Leder. Mit seinen zwei großen, dunkel gefärbten Augen blickte das Geschöpf mich unverwandt an. Es hatte unter den Augen einen Mund, dessen Rand ständig zitterte und aus dem Speichel troff. Der Rumpf hob und senkte sich unter heftigem Keuchen. Ein schlankes, fühlerartiges Anhängsel hielt den Rand des Zylinders umklammert, ein anderes schlängelte sich in der Luft. Wer nie einen lebenden Marsbewohner gesehen hat, wird sich kaum die grauenvolle Hässlichkeit seiner Erscheinung vorstellen können. Der seltsame, V-förmige Mund mit seiner zugespitzten Oberlippe, die fehlenden Augenbrauen, das fehlende Kinn unter der keilförmigen Unterlippe, das unaufhörliche Zittern des Mundes, die gorgonenartige Gruppe der Fühler, das geräuschvolle Atmen der Lungen in der fremden Atmosphäre, die augenfällige Schwerfälligkeit und Mühseligkeit der Bewegung, ohne Zweifel eine Folge der größeren Gravitation der Erde, vor allem aber die außergewöhnliche Intensität ihrer ungeheuren Augen. Das alles zusammen verursachte eine Übelkeit, als ob man seekrank würde. Etwas Schwammiges war in ihrer öligen braunen Haut und in der plumpen Bedächtigkeit ihrer schwerfälligen Bewegungen lag etwas unbeschreiblich Erschreckendes. Schon bei dieser ersten Begegnung, bei diesem ersten Anblick, wurde ich von Ekel und Entsetzen überwältigt. Plötzlich verschwand das Monstrum. Es war über den Rand des Zylinders getaumelt und in die Grube gefallen, wo es aufschlug, als fiele eine große Menge Leders zur Erde. Ich hörte es einen seltsamen, dumpfen Schrei ausstoßen, und in demselben Augenblick erschien ein zweites dieser Wesen in dem tiefen Schauen der Öffnung. Bei diesem Anblick verließ mich die Erstarrung, die der erste Schreck hervorgerufen hatte. Ich drehte mich um und rannte wie besessen bis zur nächsten Baumgruppe, die etwa 100 Yards entfernt war. Aber ich lief kreuz und quer und stolperte alle Augenblicke, denn ich brachte es nicht über mich, meine Augen von jenen Vorgängen abzuwenden. Zwischen einigen jungen Fichten und Ginsterbüschen machte ich keuchend Halt, um die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten. Die Weide rings um die Sandhügel war mit Leuten besät, die wie ich, trotz des Grauens fasziniert dastanden und auf jene Geschöpfe oder vielmehr auf die Steinhaufen am Kraterrand starrten. Dann sah ich mit erneutem Entsetzen einen runden schwarzen Gegenstand, der an diesem Rand bald auftauchte, bald verschwand. Es war der Kopf jenes Kommis, der in die Grube gefallen war. Er hob sich wie ein kleiner schwarzer Gegenstand vom glühenden Abendhimmel ab. Jetzt brachte er Schultern und Knie herauf und wieder schien er zurückzugleiten, bis nur noch sein Kopf sichtbar war. Plötzlich verschwand auch dieser und mir war, als hätte mich ein schwacher Schrei erreicht. Ich hatte einen Augenblick die Eingebung, zurückzugehen und ihm zu helfen, aber meine Furcht behielt die Oberhand. Jetzt war nichts mehr zu sehen, da alles von der tiefen Grube und den Sandhaufen, die der Zylinder beim Aufprall gebildet hatte, verdeckt war. Wer jetzt die Straße entlang von Chobham oder Woking gekommen wäre, den hätte das Schauspiel, das sich ihm bot, in Erstaunen gesetzt. Eine verstreute Menge von rund 100 oder mehr Leuten, in einem großen, unregelmäßigen Kreis in Mulden, hinter Büschen, hinter Zäunen und Hecken stehend, kaum miteinander redend und dann nur in kurzen, erregten Rufen und ohne Auslass auf einige Sandhaufen starrend. Der Karren mit dem Ingwerbier, ein seltsames Überbleibsel, stach schwarz von dem glühenden Abendhimmel ab. Bei den Sandgruben stand eine Reihe verlassener Fuhrwerke, deren Pferde aus Hafersäcken fraßen oder ungeduldig den Boden aufscharrten. Der Hitzestrahl. Nach dem Blick auf die Marsleute, wie sie aus dem Zylinder, in dem sie von ihrem Planeten auf die Erde gekommen waren, hervorkrochen, war ich wie von einem Zauber gelähmt. Ich verharrte knietief im Heidekraut und starrte auf die Sandhügel, die sie verbargen. In mir tobte ein Kampf zwischen Angst und Neugierde. Ich wagte es nicht, zur Grube zurückzukehren, aber ich wünschte leidenschaftlich, einen Blick hineinwerfen zu können. Ich begann deshalb, in einem weiten Bogen herumzugehen, um einen geeigneten Aussichtspunkt zu finden. Dabei behielt ich aber ständig die Sandhaufen im Auge, die jene merkwürdigen Ankömmlinge auf unsere Erde meinen Blicken entzogen. Auf einmal zuckte ein Gewirr dünner schwarzer Peitschen, wie Arme eines Polypen, vor dem Sonnenuntergang auf, um sofort wieder zu verschwinden. Dann kam schubweise ein dünner Stab hoch, an seiner Spitze eine kreisrunde Scheibe, die sich in schwerfälliger Bewegung drehte. Was mochte dort vorgehen? Die meisten Zuschauer hatten sich in zwei Gruppen gesammelt. Ein kleiner Menschenhaufen stand Richtung Woking und ein Knäuel von Leuten in der Richtung nach Chobham. Offenbar waren die Leute in demselben seelischen Zwiespalt wie ich. Nur wenige waren direkt in meiner Nähe. In einem der Männer erkannte ich einen meiner Nachbarn, obwohl ich seinen Namen nicht kannte. Ich trat auf ihn zu und redete ihn an. Es war aber kaum ein günstiger Augenblick für eine vernünftige Unterhaltung.
»Was für scheußliche Tiere!« sagte er. »Herrgott, was für scheußliche Tiere!«
Er wiederholte das immer wieder.
»Haben Sie einen Menschen in der Grube gesehen?« fragte ich ihn,
aber er gab mir keine Antwort. Wir schwiegen und standen eine Zeit lang beobachtend nebeneinander und empfingen, glaube ich, einen gewissen Trost aus unserer Gesellschaft. Dann verlegte ich meinen Aussichtspunkt auf einen kleinen, etwas höheren Erdhügel. Als ich mich nach meinem Nachbarn umwandte, sah ich ihn schon nach Woking zurückkehren. Der Sonnenuntergang verblich allmählich zum Zwielicht, und noch ereignete sich nichts. Die Menge in der Ferne links gegen Woking schien zu wachsen, und ich vernahm ein schwaches Gemurmel. Der kleine Menschenknäuel vor Chobham zerstreute sich. Bei der Grube war kaum ein Anzeichen einer Bewegung wahrzunehmen. Mehr als alles andere gab das den Leuten ihren Mut zurück, und ich denke, dass auch die Neuankömmlinge aus Woking dazu beitrugen, wieder eine zuversichtlichere Stimmung zu wecken. Jedenfalls machte sich, als die Dunkelheit hereinbrach, eine langsame, bisweilen unterbrochene Bewegung auf den Sandhaufen zu bemerkbar, die umso mehr an Kraft zu gewinnen schien, als die Stille des Abends rings um den Zylinder ungebrochen blieb. Aufrechte schwarze Gestalten in Zweier- und Dreiergruppen wagten sich vor, machten Halt, spähten vorsichtig aus und schoben sich wieder vor. In einem sehr gelichteten, unregelmäßigen Halbkreis suchten die Leute, den Krater zu umzingeln. Auch ich begann langsam darauf zuzugehen. Dann sah ich, wie einige Fuhrleute und andere sich forsch in die Sandgrube vorwagten. Ich hörte das Hufklappern und das Knirschen der Räder. Ich sah, wie ein junger Bursche den Karren mit Äpfeln vorzog. Und dann bemerkte ich etwa 30 Yards von der Grube, aus der Richtung von Horsell kommend, eine kleine schwarze Gruppe von Männern, deren Vorderster eine weiße Fahne schwang. Das war die Deputation. Es hatte eine hastige Beratung stattgefunden, und da die Marsleute trotz ihrer abstoßenden Gestalt intelligente Geschöpfe zu sein schienen, war beschlossen worden, durch Zeichen, mit denen man sich ihnen näherte, ihnen zu zeigen, dass auch wir intelligent seien. Ich sah die Fahne hin und her flattern, erst nach rechts, dann nach links. Ich stand zu weit entfernt, um jemanden zu erkennen. Doch später erfuhr ich, dass Ogilvy, Stent und Henderson unter anderem diese Verständigungsversuche unternehmen wollten. Diese kleine Gruppe hatte den nun fast vollständigen Kreis von Leuten in eine sozusagen schleifenartige Linie verwandelt. Eine Anzahl dünner schwarzer Gestalten folgte ihr in angemessener Entfernung. Plötzlich flammte ein Lichtstrahl auf, und eine Menge leuchtenden grünlichen Rauches schoss in drei deutlich sichtbaren Stößen aus der Grube. Eine Rauchsäule nach der anderen fuhr kerzengerade in die windstille Luft empor. Dieser Rauch, Flamme wäre vielleicht die zutreffendere Bezeichnung, war so strahlend hell, dass der tiefblaue Himmel und die undeutlichen Strecken braunen Heidelandes vor Chertsey, die mit schwarzen Fichten bepflanzt waren, sich plötzlich zu verdüstern schienen, als die Stöße sich erhoben und nur noch düsterer wurden, als sich der Rauch verzogen hatte. Gleichzeitig hörte man einen schwachen, zischenden Laut. Jenseits der Grube stand der kleine Menschenhaufen mit der weißen Fahne an der Spitze bei diesem Anblick still. Ein kleiner Knäuel aufrechter, schwarzer Gestalten auf dem schwarzen Boden. Als der grüne Rauch aufstieg, flammten ihre Gesichter in einem fahlen Grün, das verblasste, sobald jener verschwand. Da ging das Zischen allmählich in ein Summen über, in ein langes, lautes, surrendes Geräusch. Langsam erhob sich eine unförmige Gestalt aus der Grube, und ein winziger Lichtstrahl schien aus ihr hervorzuflackern. Plötzlich fuhren wirkliche Flammen aus der zersprengten Menschengruppe hervor. In glänzenden Schwaden sprang es von einem zum anderen. Es war, wie wenn ein unsichtbarer Feuerstrahl in sie gefahren sei und nun in einer weißen Flamme ausbräche. Es war, als ob jeder Einzelne plötzlich in Feuer verwandelt worden wäre. Dann sah ich beim Lichte ihrer eigenen Vernichtung, wie sie taumelten und fielen und wie die, welche sie stützten, sich zur Flucht wandten. Ich stand da und starrte und fasste es noch nicht, dass das der Tod war, der in jener fernen, kleinen Menschenmenge von Mann zu Mann raste. Dass dort etwas Seltsames vorging, war alles, was ich empfand. Ein fast lautloser und blendender Blitz, und ein Mann stürzte der Länge nach hin und blieb regungslos liegen. Wie das unsichtbare Hitzegeschoss über sie fuhr, gingen die Fichten in Flammen auf, und jeder dürre Ginsterbusch verwandelte sich knisternd in einen Feuerherd. In weiter Ferne, gegen Nepal zu, sah ich Bäume und Hecken in Flammen und bemerkte, wie die Holzbauten plötzlich lichterloh brannten. Er fuhr pfeilschnell und stetig ringsherum, dieser flammende Tod, dieses unsichtbare und unerbitterliche Feuerschwert. An den glühenden Büschen sah ich ihn auch an mich herankommen, aber ich war zu verwirrt und zu betäubt, um mich von der Stelle zu rühren. Ich hörte das Knistern des Feuers in den Sandgruben und den plötzlichen Schrei eines Pferdes, der aber ebenso plötzlich verstummte. Dann war es mir, als ob ein unsichtbarer, aber glühend heißer Finger auf der Heide zwischen mir und den Marsleuten eine Linie zöge. Überall in gekrümmter Linie um die Sandgruben herum rauchte und knisterte der tiefschwarze Boden. In weiter Ferne, wo die Straße von der Station Woking links ins Heideland führte, stürzte etwas mit lautem Krach zusammen. Sofort verstummte das Zischen und Summen und der schwarze kesselförmige Gegenstand sank, den Blicken entschwindend, langsam in die Grube. Alles das war mit einer solchen Schnelligkeit vor sich gegangen, dass ich regungslos stehen blieb, erstarrt und geblendet von den Flammenblitzen. Hätte der Tod in vollem Umkreis die Runde gemacht, ich wäre rettungslos mitten in meiner Betäubung getötet worden. Aber er ging vorüber und schonte mich und ließ mich plötzlich in der dunklen und unheimlichen Nacht zurück. Es war auf einmal völlig menschenleer. Über meinem Haupte tauchten nach und nach die Sterne auf und am westlichen Himmel stand noch ein blasser, schimmernder, fast grünlich-blauer Streifen. Die Wipfel der Fichten und die Dächer von Horsel kamen scharf und schwarz im westlichen Widerschein heraus. Die Marsleute und ihre Gerätschaften waren vollkommen unsichtbar. Nur die dünne Stange, an deren Spitze die rastlose Spiegelscheibe sich drehte, blieb stehen. Ein paar Büsche und einzeln stehende Bäume glühten und rauchten noch immer, und von den Häusern vor Woking stiegen noch Feuersäulen in die Stille der Abendluft auf. Sonst hatte sich nichts geändert, nur diese furchtbare Erschütterung. Die kleine Gruppe schwarzer Punkte mit der weißen Flagge war wie vom Erdboden weggefegt, und die Stille des Abends, so schien es mir, war kaum gebrochen worden. Da überkam es mich, dass ich auf dieser düsteren Heide hilflos, unbeschützt und allein dastand. Und plötzlich, wie ein Wesen, das mich von außen überfiel, kam die Angst. Mühsam drehte ich mich um und begann stolpernd durch das Heidekraut zu laufen. Die Angst, die mich beschlich, war keine vernünftige Angst, sondern panischer Schrecken, nicht nur vor den Marsleuten, sondern vor dem Dunkel und der Stille rings um mich. Sie nahmen mir den Mut so sehr, dass ich leise weinend wie ein Kind dahinlief, und jetzt, nachdem ich mich umgekehrt hatte, wagte ich nicht mehr zurückzublicken. Ich erinnere mich, dass ich fest davon überzeugt war, dass man mit mir spiele, dass jeden Augenblick, schon als ich fast in Sicherheit war, dieser geheimnisvolle Tod, schnell wie das Licht, aus dem Krater heraus mir nachrasen und mich niederschlagen werde. Der Hitzestrahl in der Chobham Road. Es ist noch immer ein ungelöstes Rätsel, wie die Marsleute imstande sind, Menschen so rasch und lautlos zu töten. Viele meinen, dass sie fähig sind, eine ungeheure Hitze in einem Behälter zu erzeugen, der absolut nicht leitet. Diese ungeheure Hitze übertragen sie in parallelen Strahlen auf jedes beliebige Objekt vermittels eines geschliffenen parabolischen Spiegels von unbekannter Zusammensetzung, ähnlich dem Lichtstrahl, den der parabolische Spiegel eines Leuchtturms versendet. Aber noch niemand vermochte, diese Einzelheiten zu beweisen. Wie immer es sich verhalten mag, gewiss ist, dass ein starker Wärmestrahl das Wesentliche ist. Hitze und Unsichtbares statt sichtbaren Lichts. Alles irgendwie Brennbare geht bei der Berührung dieses Strahls in Flammen auf. Blei zerfließt wie Wasser, er erweicht Eisen, bricht und schmilzt Glas. Wenn er auf Wasser fällt, wird es unverzüglich zu Dampf. In jener Nacht lagen wohl 40 Menschen unter dem Sternenlicht um den Krater herum, verkohlt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die ganze Nacht blieb das Weideland von Horsel bis Maybury verödet. Nur allmählich brannten die Feuer nieder. Die Nachricht von dem Gemetzel erreichte Chobham, Woking und Ottershaw wahrscheinlich zur selben Zeit. In Woking waren die Läden schon geschlossen, als das Unglück sich ereignete, und viele Menschen, Geschäftsleute und andere, gingen erregt von den Geschichten, die sie gehört hatten, über die Horselbrücke die Straße entlang zwischen den Hecken, die zur Weide führten. Man kann sich vorstellen, wie das junge Volk nach der Arbeit des Tages zusammenströmte und jene Nachricht, sowie jede andere, zum Vorwand für gemeinsame Spaziergänge und landläufiges Liebesgeplänkel benützte. Und man kann sich vorstellen, von wie viel Stimmen die abendliche Straße erfüllt war. Bis jetzt wussten es freilich nur wenig Leute in Woking, dass der Zylinder bereits geöffnet war obwohl der arme Henderson einen Boten auf dem Fahrrad zum Postamt geschickt hatte, um einen besonderen Bericht an ein Abendblatt zu senden. Als jene Leute in Gruppen zu Zweien und Dreien aufs offene Feld kamen, fanden sie kleine Menschenansammlungen in erregter Unterhaltung. Alles blickte auf den wirbelnden Spiegel über den Sandgruben, und bald hatte sich der Neuangekommenen dieselbe Erregung bemächtigt. Um 8:30 Uhr, als die Deputation vernichtet wurde, hatte sich schätzungsweise eine Menge von 300 Leuten an jener Stelle befunden, außer denjenigen, die die Straße verlassen hatten, um sich näher an die Marsleute heranzuschleichen. Auch 3 Polizisten, darunter einer zu Pferde, waren zugegen, die Mr. Stans Weisungen folgend ihr Möglichstes taten, die Leute zurückzudrängen und sie abzuhalten, sich dem Zylinder zu nähern. Pfiffe und Hohngelächter wurden gehört. Sie kamen von jenen Gedankenlosen und Aufgeregten, denen jedes Gedränge Anlass zu Lärm und rohen Scherzen bietet. Stant und Ogilvy, die beide die Möglichkeit eines Zusammenstoßes ahnten, hatten von Horsell nach der Kaserne telegrafiert, als die Wesen vom Mars auftauchten. Sie hatten um die Unterstützung einer Kompanie Soldaten gebeten, welche jene fremdartigen Geschöpfe vor Gewalttätigkeiten schützen sollten. Dann waren sie sofort wieder zurückgekehrt, um jenen unglückseligen Vorstoß zu leiten. Die Beschreibung ihrer Ermordung, wie sie von der Menge beobachtet wurde, deckte sich genau mit meinen eigenen Eindrücken. Die 3 Stöße grünen Rauches, das tiefe summende Geräusch und die aufflammenden Blitze. Aber die Gefahr, in der jene Volksmenge schwebte, war noch größer als die meine. Nur der Umstand, dass ein Sandhügel den unteren Teil des Hitzestrahls aufhielt, rettete sie. Wäre die Stange mit dem parabolischen Spiegel nur einige Yards höher gewesen, es wäre niemand übrig geblieben, um den Vorgang zu berichten. Sie sahen die Blitze, beobachteten, wie die Männer hinstürzten, wie gleichsam eine unsichtbare Hand das Gebüsch in Brand steckte, wie die Flamme im Zwielicht auf sie zuraste. Dann sauste mit einem pfeifenden Laut, der das Surren in der Grube übertönte, der Strahl dicht über ihre Köpfe hinweg, entzündete die Wipfel der Buchen, welche die Straße säumten, zersplitterte die Ziegel, zerschmetterte die Fenster, verbrannte die Fensterrahmen und zertrümmerte einen Teil des Giebels eines Eckhauses. Bei diesem plötzlichen Aufschlag, dem Zischen und dem blendenden Lichtschein der brennenden Bäume, schien die Menge einige Augenblicke zögernd hin und her zu schwanken. Funken und brennende Zweige und einzelne Blätter fielen wie flammende Geschosse auf die Straße. Hüte und Kleider fingen Feuer. Von der Weide hörte man erschreckte Rufe. Kreischende Schreie gellten von allen Seiten. Plötzlich kam ein berittener Schutzmann gegen die Menge herangesprengt. Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und schrie aus Leibeskräften. »Sie kommen!« kreischte eine Frau. Und sofort kehrten sich alle um und drängten die rückwärts Stehenden, um den Weg nach Woking freizumachen. Wie eine Herde erschreckter Schafe stob die Menge blindlings auseinander. Zwischen den hohen Böschungen, wo die Straße eng und dunkel wurde, staute sich die Masse und ein verzweifelter Kampf begann. Nicht alle konnten sich retten. 3 Personen, 2 Frauen und ein kleiner Junge, wurden erdrückt und niedergetreten. Man ließ sie liegen und in dem Schrecken der Finsternis sterben. Wie ich nach Hause kam. Was mich betrifft, so erinnere ich mich an keine Einzelheiten meiner Flucht, außer dass ich an Baumstämme stieß und im Heidekraut strauchelte. Alles um mich herum unterlag der unsichtbaren Gewalt der Marsleute. Jenes erbarmungslose Schwert aus Feuer schien auf und nieder zu sausen, funkelnd mir zu Haupte, bevor es niederfuhr, mir das Leben zu nehmen. Ich erreichte die Straße zwischen Horsell und den Kreuzwegen und lief darauf bis zu den Kreuzwegen. Endlich konnte ich nicht weiter. Ich war von der Heftigkeit meiner Erregung und meiner Flucht erschöpft. Ich taumelte und stürzte nieder. Das war nahe der Brücke, welche bei den Gaswerken den Kanal kreuzt. Ich fiel und blieb still liegen. Ich muss eine ganze Weile dort gelegen haben. Seltsam verwirrt richtete ich mich endlich auf. Einen Augenblick vielleicht war mir nicht klar, wie ich hierher gekommen war. Wie ein Kleidungsstück war mein Schrecken von mir gefallen. Mein Hut war verschwunden und mein Kragen war vom Hemdenknopf gerissen. Einige Minuten vorher standen nur 3 Dinge greifbar vor mir. Die Unermesslichkeit der Nacht, des Raumes und der Natur, meine eigene Schwäche und Angst und das Nahen des Todes. Nun aber war mir, als hätte sich alles gewendet und sofort verschob sich mein Gesichtspunkt. Ich konnte keinen merklichen Übergang von einem Gemütszustand in den anderen wahrnehmen. Ganz unvermittelt war ich wieder mein eigenes, alltägliches Selbst, ein gewöhnlicher, ehrbarer Bürger. Die schweigende Heide, meine gehetzte Flucht, die aufschießenden Flammen, alles erschien mir jetzt wie ein Traum. Ich fragte mich, ob sich alle diese Dinge wirklich zugetragen hätten. Ich
konnte es nicht glauben.
Ja, Krieg der Welten von H.G. Wells. Natürlich jetzt schon ein etwas anderes Genre, nicht wahr?
Ja, ja, und auch eine ganz andere Zeit. Wir hatten bisher in der utopischen Nacht eben eher moderne Romane und haben jetzt einen Roman, der im spätviktorianischen Zeitalter veröffentlicht wurde, nämlich 1898. Also den, ihr habt das, das fand ich jetzt ganz, ganz spannend an euren Leseweisen, sehr, sehr stark in Diskursen der zeitgenössischen Populärkultur verortet, mit Spiel und sowas, ne? Aber ich hätte hier auch noch eine Leseweise, die sich mehr aus dem spätviktorianischen Zeitalter heraus ergibt.
Ja, da bin ich mal gespannt. Denn naja, natürlich, also bei Sci-Fi denkt man jetzt erstmal an, an Zukunft. Ne?
Aber ja, aber das British Empire, das sagt dir was. Ne?
Also ja,
das
natürlich.
War natürlich, ne, riesengroß zu der Zeit. Nur es war Ende des 19. Jahrhunderts auch so groß, dass es nicht mehr wachsen konnte.
Mhm.
Und immer wenn etwas nicht mehr wachsen kann, das kennen wir auch aus der Wirtschaft, was passiert dann? Dann setzt die Angst ein, dass es, genau, dass die Regression einsetzt. Ne? Und was passiert dann? Wie haben wir uns das vorzustellen? Das würde heißen, dass die ehemaligen kolonialisierten Länder jetzt stärker sind und eben England angreifen. Ne? Hm. Und da dann auch mit der gleichen Gewalt vorgehen, die natürlich die Engländer, und das wussten die, auch in den Kolonien angewandt haben. Ja, und wenn, dann müssten wir natürlich diese Marsianer hier nicht als Außerirdische lesen, sondern einfach als Aliens, als die anderen.
Ja, Aliens auch lustigerweise in Englischen ja das Wort für Ausländer.
Richtig.
Ne? Für etwas
Richtig.
Jemand anderen, der dann eindringt, auch ins eigene Land, ne? Ja. diese Angst.
Ist aber eben eine Leseweise. Also gleichzeitig, und das macht diesen Roman auch anders, haben wir jetzt den ersten Roman, wo sich das Genre ein bisschen verschiebt von der Utopie zur Science-Fiction. Ne? Also mit den Marsianern, den Marsbewohnern und so weiter haben wir hier natürlich auch ein ganz klares Science-Fiction-Element. Und wenn wir uns den frühen Science-Fiction-Film angucken, die frühe Science-Fiction-Literatur, gerade aus den 50er Jahren in Amerika, mit natürlich diese Angst vor den Kommunisten, ja, als Feindbild, da haben wir das ja auch ganz, ganz oft, dass dann die anderen, die Marsianer, die Fremden für die bösen Kommunisten stehen, die dann eben Amerika angreifen.
Ja, ist natürlich auch eine Leseweise, ne? Ich würde sagen, generell ist es immer das Fremde, ja, jemand Fremdes, der einen dann in seinem eigenen Gebiet angreift. Und
Richtig.
Ich meine, dieses Motiv des Aliens, dass die Aliens kommen zur Erde und greifen einen auf der eigenen Erde an, das ist ja ein Motiv, das zieht sich durch die ganze Sci-Fi-Welt im Grunde, sei es jetzt Spiele oder Filme oder irgendwas anderes, ja.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch generell einfach so eine Projektion der Angst, die schon seit der Antike da ist, wo man schon gedacht hat, ja, es wird ja eine andere Lebensform geben, ne? Und man das jetzt nun Götter nennt oder einen Gott oder auch Außerirdische, ne? Das irgendwann mal auf die Erde auch eintreten wird, dass dann eine Form kommt. Ne?
Ja, 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 ja.
Ja, also ich denke,
das Fremde, das andere,
ja.
eine Projektionsfläche, das ist immer eine Projektionsfläche für die eigenen Ängste, die man halt unterdrückt,
ja.
Aber auch manchmal die eigenen Fantasievorstellungen,
Wünsche,
die man sich nicht traut auszuleben, und da haben wir so viele Ansatzmöglichkeiten, wo Außerirdische halt als Projektionsfläche dienen. So viele Beispiele, so viele Filme. Ich denke auch, du hast gerade Alien gesagt, das steht natürlich für das Fremde. Ridley Scotts Film Alien. Ne? Also da hat dieses Alien, das irgendwie in uns ist, das Teil von uns wird und plötzlich aus uns herausbricht und auch gleichzeitig dieses unglaublich sexualisierte, phallische Wesen als Bedrohung. also auch ganz, ganz klar irgendwie eine Angst, eine Repression, die da verhandelt wird in diesem tollen Film.
Ja klar, mit Ängsten wird da natürlich sehr viel gespielt, aber auch eine interessante Leseweise aus dem viktorianischen Zeitalter, die man jetzt vielleicht jetzt, wobei man könnte auch eine Parallele genau jetzt ziehen zu The Hunger Games, ne? Denn in Hunger Games ist es ja genau das Gleiche, dass diese kleinen Distrikte sich gegen die Regierung auflehnen und die Reichen und Mächtigen dann praktisch die Distrikte zurückschlagen, ja, und dadurch ja die ganze Situation erst entsteht, dass diese tödlichen Spiele als eine Form der Einschüchterung dann etabliert werden. Ne?
Richtig. Der Unterschied ist hauptsächlich der, denke ich, dass wir hier natürlich vom Genre her ein bisschen anders denken müssen. Also H.G. Wells Roman würde ich schon eher zur Science-Fiction rechnen.
Ja, klar, natürlich.
Durch die Marsianer. Das haben wir halt in Hunger Games nicht.
Das sieht man alleine, alleine in solchen Klassikern, ich sag mal Sci-Fi-Klassikern wie Star Trek oder ja auch Star Wars, wo es dann bei größeren Waffen auch immer eine Art Parabolspiegel gibt. Das ist ja das Interessante, denn die Idee stammt ja genau daraus, dass man einen Edelstein oder einen Parabolspiegel benutzt, um praktisch Laserstrahlen zu bündeln oder Hitzestrahlen zu bündeln. Und das zum Beispiel auch in einem modernen Spiel wie StarCraft 2, was ich jetzt zum Beispiel kenne, wo es dann wirklich so ist, wie ich schon gesagt habe, dass der Tripod wirklich als Tripod komplett übernommen wurde, mit drei Beinen, mit Hitzestrahlen, mit zwei Kanonen. Ja, und das ist, ich finde das schon Wahnsinn, dass man sich bewusst machen muss, was für ein Buch man vor sich hat und was dieses Buch an Fundament überhaupt gelegt hat für die heutige Vorstellung von Hightech, von Sci-Fi-Technologien und überhaupt von Aliens und von Waffen.
Ja, das gilt für viele Bücher von H.G. Wells, denke ich, die sind da sehr, sehr prophetisch und insbesondere eben für Krieg der Welten. Und ich denke, das ist in der Diskussion, die du mit Lisa geführt hast, auch sehr, sehr deutlich geworden. Doch ich glaube, wir bleiben jetzt sogar im viktorianischen Zeitalter mit dem nächsten Text.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.